ich leiste, also bin ich. Beziehung ist Arbeit, das konnte man eben sehen. Für die Zuschauer war das ganz angenehm, für die, die drinstecken, nicht so sehr. Beziehung ist Arbeit, da geht es scheinbar um Leistung. Valentinstag ist da eine harte Probe, Hochzeitstag nochmal mehr. Ich weiß nicht, wer da von euch schon mal drinsteckt hat oder da noch reinkommt. Da kommt so einiges auf uns zu. Macht den Eindruck mehr auf die Männer als auf die Frauen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich leiste, also bin ich. Ein Abend zum Thema Leistung. Das ist schon ziemlich gewagt zu kommen, weil ich vermute, dass ihr heute schon genug geleistet habt. Jetzt leistet ihr euch das, heute Abend hier auch noch zu sitzen und jetzt mir zuzuhören. Aber es soll ja noch um mehr gehen. Wir haben ja auch genauso Zeit, gemeinsam darüber zu reden, wie das eigentlich ist mit der Leistung, mit meinem Leben und wie das irgendwie zusammenhängt. Ich habe gesagt, ich habe bis vor einiger Zeit in einer diakonischen Einrichtung in Hamburg gearbeitet. Jugend- und Behindertenhilfe, da wurden also Kinder und Jugendliche betreut, wo das Jugendamt gesagt hat, das geht nicht mehr in die Ursprungsfamilie, da müssen wir eingreifen und die Kinder müssen anderweitig betreut werden, entweder in einer Wohngruppe oder in einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft. Da gab es folgende Szene oder folgendes Erlebnis. Eine Frau lebt mit drei kleinen Kindern zusammen. Diese drei Kinder sind von drei Vätern. Das ist relativ normal, da in dem Bereich, wo wir gearbeitet haben. Die Väter sind alle weg, also die Frau ist allein mit den drei Kindern. Jetzt ist bei der Frau ein neuer Freund, der mit den Kindern eigentlich zu tun hat und sich auch nicht sonderlich um die Kinder kümmert. Diese Frau ist mit der Erziehung völlig überfordert. Völlig. Die Kinder sind so, dass ihre Verhaltensweisen schon auffällig sind. Es dauert immer so ein bisschen, aber im Kindergarten und in der Schule wird man darauf aufmerksam, dass mit diesen Kindern irgendwas nicht stimmt. Dass sie keine witterungsgemäße Kleidung anhaben, so heißt es im Jugendamtsdeutsch, dass sie in ihrer Entwicklung verzögert sind, in der Sprache, in der Motorik und so weiter. Dann soll ein psychologisches Gutachten erstellt werden. Das dauert ziemlich lange, bis so ein Gutachten fertig ist. Da wundert man sich, dass es überhaupt fertig wird, bevor so ein Kind in den Boden gefallen ist. 2 Jahre dauert das, bis das Gutachten fertig ist. Wie sieht es in der Wohnung aus, in der diese Frau mit den Kindern wohnt? In dieser Wohnung gibt es nichts, was den Kindern irgendwie ein Zuhause schaffen würde, was ihnen irgendwie vermitteln würde, hier bist du zu Hause. Es gibt kein Spielzeug. Es gibt in manchen Zimmern keinen Teppichboden. Die Mutter nimmt entsprechende Ratschläge vom Kindergarten, von der Schule, vom Jugendamt nicht an. Also die Idee, mit den Kindern mal zu spielen, rauszugehen, ihnen was zu kaufen oder zu besorgen, mit dem sie sich beschäftigen können, macht sie alles nichts. Da läuft nichts. Dann zieht sie ganz oft um, weil sie damit zunächst mal dem Einfluss von Kindergarten und Schule sozusagen entfliehen kann. Und so geht das ja manchmal, wenn so eine Behörde so ein bisschen mühsam arbeitet, irgendwann verläuft das im Sande, dann ist sie dreimal umgezogen und dann weiß der nächste Sachbearbeiter, und dann braucht nicht mehr, wo die Frau eigentlich ist. Das traurige Ergebnis nicht dieser Geschichte, aber einer anderen ist die Jessica in Hamburg, die vor einigen Monaten verhungert ist. Zu der Frau, von der ich erzähle, kommt ein Psychologe, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Das kleine Kind, das kleinste Kind liegt unter dem Sofa auf dem Steinfußboden, hat sich so nach hinten gerollt, ganz hinten, an der Wand liegt es. Und die Mutter sagt dazu, da macht es wenigstens keinen Unsinn. Im Kinderzimmer, wie gesagt, keine Spielsachen. Kleidung ist irgendwie mehr so eine Zufallsgeschichte. Es gibt keine regelmäßigen Mahlzeiten in dieser Familie, soweit man das so nennen kann. Und es gibt, und ich glaube, das ist das Schlimmste, keine persönliche Ansprache. Die Kinder werden von der Mutter nicht angesprochen. Und jetzt sind die 4 Geschwisterkinder in der Betreuung einer diakonischen Einrichtung. Und das finde ich unglaublich, sie blühen auf. Weil sie angesprochen werden. Weil jemand Zeit für sie hat. Weil jemand sich für sie interessiert. Weil jemand ihnen etwas anbietet. Plötzlich tauchen sie auf. Das Kleinste zuckt nicht mehr bei jeder Ansprache zusammen. Das war vorher so. Wenn man es angesprochen hat, ist es zusammengezuckt. Weil normalerweise immer noch Eltern haben. Sie werden versorgt. Es gibt Essen und Kleidung, Dinge, die sie vorher überhaupt nicht richtig hatten. In den ersten Lebensjahren haben diese Kinder die Erfahrung gemacht, dass sie nichts wert sind. Und diese Erfahrung, dass sie nichts wert sind, hat etwas zu tun damit, auch, dass sie wenig Voraussetzungen mitbekommen haben, um etwas zu leisten. Leistung und Wertschätzung hängen bei uns ganz eng zusammen. Leistest du was, dann bist du was. Oder besser noch vielleicht, leistest du was, dann bist du wer. Bei diesen Kindern war das ganz schwierig. Sie konnten wenig leisten, weil sie wenig mitbekommen haben vom Elternhaus und sie waren nicht wertgeachtet. Das hat sie ganz, ganz stark nach unten gezogen. Und lange gedauert, bis sie aus dieser Spirale wieder rauskam. Du leistest nichts, also bist du nichts. Du nützt nichts, also bist du nichts nütze. Aber solche Erfahrungen machen Kinder oder Menschen ja nicht nur, wenn sie in solch schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Auch andere erleben, dass sie nicht wertgeachtet sind. Eben vielleicht, weil sie nichts leisten können. Ein ganz anderes Beispiel ist ein Jugendlicher auf einer Ferienmaßnahme, den ich mal kennengelernt habe, der konnte viel leisten. Der ging aufs Gymnasium, war quasi in der 12. Klasse oder so. Sicher kein schlechter Schüler, hatte wohlhabende Eltern, also da war alles da, dass er ein ganz leistungsstarker Mensch wird. Ich weiß nicht, was inzwischen aus ihm geworden ist, wahrscheinlich hat er studiert und hat irgendwo einen verantwortungsvollen Posten. Aber er erzählte mir, dass wir zusammensaßen, dass noch jemand anderes bei uns im Haus ist, da wo ich wohne, also von seiner Familie. Das merke ich daran, dass dreckiges Geschirr in der Küche steht, das nicht mal wieder ist. Also er kann zwar viel leisten und ist sicher ganz fit, hat viel bessere Ausgangsvoraussetzungen als die Geschwister Schafe, die ich am Anfang erzählt habe. Und trotzdem macht er die Erfahrung, ich bin nicht wertgeschätzt, nicht wertgeachtet. Er macht eher die Erfahrung, ich leiste etwas und bin trotzdem nichts. Das kümmert sich gar nicht. Meine Eltern denken, es funktioniert schon irgendwie so. Bei wieder anderen prägt sich vielleicht bestimmte Sätze ein. Ganz tief vielleicht sogar. Das schaffst du sowieso nicht. Das mit dem Studium? Das hast du dir ausgesucht? Das wird nichts. So wie du in der Schule das gemacht hast, kannst du vergessen. Da fliegst du nach zwei Semestern wieder raus. Oder so wie du rumläufst, kriegst du bestimmt keine Stelle. Du hast ja nicht mal Angst, um dir richtig vorzustellen. Oder vielleicht auch dein Bruder oder deine Schwester kann das viel besser als du. Ich kann nichts leisten, also bin ich nichts wert. Leistung und Wert hängen bei uns ganz eng zusammen. Wer etwas leistet, ist etwas wert. Wer nichts leisten kann, ist deutlich weniger wert. Und erzählt ja nicht immer das, was offensichtlich ist, was man sofort sieht, sondern ganz oft das, was nicht so sichtbar ist. Menschen reagieren ganz verschieden auf solche Nicht-Wertschätzung, egal auf welche Weise sie sie erfahren. Die einen rebellieren vielleicht. Der eine, der hier vorne stand, eben. Obwohl er ja immerhin sich noch zum Blumenladen gemüht hat, das war ja schon mal was. Also die einen rebellieren vielleicht, sie brechen aus, auch aus der Leistungsgesellschaft, sie machen das nicht mit. Diesen Druck von immer mehr und immer weiter und immer länger arbeiten, um zu irgendwas zu kommen, nach oben buckeln, nach unten treten. Sie machen nicht mit. Vielleicht leben sie dann sehr exzessiv im Blick auf Alkohol, Drogen, Sexualität und so weiter. Sie scheren aus. Dabei ist dieses Verhalten dann, denke ich, Revolution und sich verstecken zugleich. Andere ziehen sich zurück. Die reagieren nicht so exzessiv darauf, sondern ziehen sich zurück. Sie brechen Kontakte ab, weil sie sich dem Leistungsdruck verweigern. Vielleicht werden sie depressiv, dann schön, niemand merkt etwas, irgendwie sind sie irgendwann sind sie, was weiß ich, verschwunden, haben gekündigt, umgezogen, auf einmal sind sie nicht mehr da. Und was natürlich am einfachsten ist, sich dem System zu fühlen. Leiste was, dann bist du was. Mitmachen. Macht ihr ja letztlich alle, ich irgendwie ja auch, mehr oder weniger. Zu gucken, dass man in einer angemessenen Zeit das Studium zu einem guten Abschluss bringt, um möglichst gute Voraussetzungen für einen Beruf zu haben. Oder möglichst zu einem Beruf, der einen Spaß macht. Da sind, oder da seid ihr mittendrin. Das ist kein Vorwurf, das ist so. Anders funktioniert unser System nicht. Es geht ganz stark nach Leistung. Aber auch das hat immer etwas mit Wertschätzung, mit Anerkennung zu tun. Menschen arbeiten nicht nur, weil sie das Geld brauchen, sondern Menschen arbeiten auch, um vermittelt zu bekommen, du bist etwas wert. Das, was du schaffst, das ist wichtig. Und wenn du das nicht machen würdest, würde das fehlen. Deswegen versuchen Menschen auf irgendeine Art und Weise, den Ansprüchen gerecht zu werden, die an sie gestellt werden. Noch ein paar Kurse, noch eine Zusatzqualifikation oder dann schon bei den Kolleginnen oder den Kollegen irgendwie ein schlechtes Licht stellen, damit man in dem Unternehmen, in der Behörde, in der man arbeitet, weiter nach oben kommt. Damit Menschen sich positiv entfalten können und entwickeln können, brauchen sie die Erfahrung, dass sie wertgeschätzt sind, und zwar unabhängig von der Leistung. Ich muss immer einmal überlegen, was ihr heute alles schon geleistet habt. Die entscheidende Wertschätzung ist die Menschen Erfahrung unabhängig von ihrer Leistung. Wenn man überlegt, wo es eigentlich anfängt, damit, dass Menschen Wertschätzung erfahren, unabhängig von ihrer Leistung, dann ist das ganz am Anfang unseres Lebens. Eltern spielen dabei eine ganz wesentliche Rolle. Sie sind die Ersten, die einem Menschen, einem Kind vermitteln, du bist etwas wert, einfach weil du da bist, so wie du bist. Das kann so ein kleines Kind schon. Mit meinen Kollegen, der hat gesagt, das ist früh geworden. So kleine Kinder können nicht laufen, können nicht sprechen, können nicht richtig selber essen. Ist doch das nichts. Sie können nichts leisten. Sie sind einfach da. Gucken einen an mit großen Augen, strecken einem die Arme vielleicht entgegen. Und trotzdem, und gerade deshalb bekommen sie vermittelt, du bist etwas wert. Ich liebe dich. Eltern sind die, die an dieser Stelle ganz am Anfang unglaublich wichtig sind. Einem Menschen, einem Kind zu vermitteln, du bist wertvoll. Und jemand, der das in den ersten paar Jahren seines Lebens erfährt, der hat ein Grundkapital, das kann bis zum Ende seines Lebens reichen. Jemand, der das erfahren hat, dass jemand anders ihn wertschätzt, unabhängig von seiner Leistung, der hat ein Grundkapital, das kann ihn niemand mehr nehmen. Wenn Eltern viel Fantasie haben, das auszudrücken, dass sie ihre Kinder wertschätzen, dass sie sie lieben, dann kann diesen Kindern kaum etwas Besseres passieren. Wenn ihr solche Eltern habt, die euch Wertschätzung vermittelt haben, unabhängig von eurer Leistung, dann sagt ihnen das. Manchmal vergisst man das. Das irgendjemand auszudrücken, deutlich zu machen, durch eine Geste, ein Geschenk, einen Brief, ein Wort, was auch immer. Aber es wäre wichtig, das zurückzumelden, gerade den Eltern gegenüber, weil Eltern sich immer auch Gedanken darüber machen, ob sie eigentlich alles richtig gemacht haben in der Erziehung. Aber wenn jemand das so erfahren hat, meine Eltern haben mir Wertschätzung entgegengebracht, unabhängig von meiner Leistung, dann wäre das toll, wenn ihr ihnen das sagen würdet. Oder auf irgendeine Art und Weise mitteilen würdet. Das ist die Vorderseite der Medaille, aber es gibt auch eine Rückseite. Die Rückseite ist die anderen Menschen, gar nicht mal denen, die zu meiner Familie gehören, das Gleiche mit ihnen zu teilen. Ihnen zu sagen, dass sie viel wert sind, unabhängig von ihrer Leistung. Wir hatten vor kurzem den 10. Jahrestag, war das, glaube ich, des Schulmassakers in Erfurt. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder in April, 26. April. Es war eine Schülerin in einer ganz anderen Stadt in Deutschland, die kurze Zeit nach diesem Schulmassaker in Erfurt mit anderen Schülern ihrer Schule die Idee hatte, eigentlich könnten wir mal alle Lehrer einladen in die Aula oder irgendwie in einen größeren Raum und ihnen ausdrücken, dass wir das wertschätzen, was sie tun. Mit uns in der Schule. Das haben sie den Lehrern natürlich nicht gesagt vorher, sondern sie haben sie einfach eingeladen. Lehrerinnen und Lehrer waren natürlich einigermaßen skeptisch. Was kommt da, wenn so eine Gruppe von Schülern uns einlädt? Was passiert da? Werden wir irgendwie an den Pranger gestellt oder sind die mit irgendwas unzufrieden oder was soll das? Und dann schreibt diese Schülerin, dass etwas ganz Irres passiert ist, dass sie einfach mit ein paar wenigen Sätzen gesagt haben, dass sie sehr, sehr dankbar sind für ihre Lehrerinnen und Lehrer. Dass sie das achten, wie viel Engagement sie an den Tag legen, was sie einbringen, wie sie sich für Schülerinnen und Schüler interessieren. Da saßen Lehrer, die haben schon 10, 20, 30 Jahre lang gearbeitet, mit Tränen in den Augen, weil sie hinterher gesagt haben, sowas hat noch nie jemand gesagt. Das hat noch nie jemand ausgedrückt. Dass das nicht nur was ich tue, sondern was ich bin, wer ich bin, dass das etwas wert ist. Weil unglaubliche Erfahrung für diese kleine Schülergruppe. Unser System lässt dafür nicht so viel Platz, nicht so viel Spielraum. Wir sind einfach sehr, wir sind sehr leistungsorientiert. Dahinter können wir wohl auch nicht zurück. Darin leben wir. Das hat eine Schattenseite, nämlich den Blick auf all die Menschen, die in unserer Gesellschaft nichts leisten können. Weil sie in ihrer Entwicklung behindert worden sind, wie die Kinder, von denen ich am Anfang erzählt habe, weil sie vielleicht sowieso mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind, in ihrer Natur mit eingeschränkt sind, in ihrer Sprache, in ihrem Hören, in ihrem Denken. Menschen, die in unserer Gesellschaft nichts oder nur wenig leisten können, sind ganz schnell wenig wert. Und das führt dann dahin, natürlich, dass ein Elternpaar, das ein behindertes Kind zur Welt bringt, sich anhören muss, musste das denn sein? Hätte man da nicht was machen können? Dieses Kind, behinderte Kind, das ist doch nur eine Last. Und dann wird sowas plötzlich diskutiert auf der Ebene von Schaden. Wie ist das mit der Leistung und der Wertschätzung? Ich habe eine Geschichte in der Bibel im Neuen Testament gefunden, die das auf ganz unnachahmliche Weise zum Ausdruck bringt, wie das mit Leistung und Wertschätzung ist. Eine Geschichte, die ganz viele von euch wahrscheinlich kennen. Sie gehört nicht zu den schönsten Geschichten, die das Neue Testament zu bieten hat. Da erzählt Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihm auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben voll zu genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig oder Cent mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen, aber selbst davon erhielt er nichts. Bis dahin, zunächst mal. Ich möchte ja mit euch zusammen in so ein paar Schritten durch diese Geschichte, die Jesus erzählt, hindurchgehen und mal ein bisschen gucken, was sagt sie denn zu unserem Thema Leistung? Ich leiste, also bin ich. Dieser jüngere Sohn, von dem Jesus erzählt, der hat sicher einiges geleistet zu Hause, der hat gearbeitet. Im Betrieb seines Vaters, wohl ein landwirtschaftlicher Betrieb, irgendwie mit Viehzucht und Ackerbau, ich weiß nicht was. Aber er hatte den Eindruck, ich tue etwas, aber ich bin irgendwie nicht wertgeschätzt. Oder ich muss irgendwie raus hier, es ist mir zu eng. Das können manche ja vielleicht nachvollziehen. Raus von zu Hause, da woanders, da würde es mir besser gehen. Und er macht sich aus dem Staub. Und das, was er macht, ist schon sehr atemberaubend. Er sagt seinem Vater, weißt du was, Vater, ich möchte jetzt gerne schon den Teil von dem Erbe haben, das mir zusteht. Und der Vater gibt ihm das. Das bedeutet nichts anderes, als dass damit der Sohn seinen Vater für tot erklärt. Wenn er jetzt schon das Erbe haben will, sagt er damit letztlich, Vater, du bist für mich gestorben. Ich erwarte von dir nichts mehr. Du bist wie tot. Du kannst mir gestohlen bleiben. Und dann macht er sich auf die Socken. Irgendwohin, wo es ihm gut gefällt, an die Côte d'Azur oder sowas ähnliches. Und es geht ihm gut. Er kann sich viel leisten, weil er zunächst viel Geld hat. Und viel Geld und sich viel leisten kann, macht auch viel Freude. Aber dieses System bricht dann ganz schnell zusammen. Kein Geld mehr, sich nichts mehr leisten können, keine Freunde haben. Das ist die ganze Geschichte einfach wieder rückwärts. Er kann sich nichts mehr leisten. Ratzfatz ist er plötzlich auch nichts mehr wert. Dieser jüngere Sohn, von dem Jesus erzählt, findet sich plötzlich wieder bei den Steinen. Glaube, dort ist er nicht allein. In der Geschichte, die Jesus erzählt, natürlich, da sitzt er allein bei den Steinen. Trotzdem glaube ich, dort ist er nicht allein. Viele haben bei ihrer Suche nach Wertschätzung, nach Anerkennung, unabhängig von Leistung, sich irgendwie verrannt. Haben sich vielleicht an Leute gehängt, oder Freunde gehabt, die ihnen gar nicht mal so viel Gut getan haben. Haben sie sich an die falschen Leute gehängt? Wie geht es weiter in der Geschichte? Jesus erzählt weiter. Da kam er, der jüngere Sohn, zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. zieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der Vater erkannte seinen Sohn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Haus haben, und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn, schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Der Vater in dieser Geschichte ist der, der die Wertschätzung ausdrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild, das Gemälde von Rembrandt kennt, zu dieser Geschichte. Manche kennen es vielleicht. Ein ganz alter Vater mit ganz einem eindrücklichen Gesicht, ganz einprägsamen Händen, der diesen jüngeren Sohn in die Arme schließt. Als der jüngere Sohn bei den Schweinen sitzt und sich an sein Zuhause erinnert, sich auf den Weg macht, es ist für ihn undenkbar, dass der Vater ihn wieder aufnimmt. In Wertschätzung entgegenbringt, ohne Leistung. Der Sohn kommt nach Hause, der hat nichts mehr. Die Taschen sind leer, das Hemd ist dreckig. Was soll der erwarten? Der Vater rennt ihm entgegen. Das ist eine Geschichte, die kommt aus dem Orient. Im Orient rennt man nicht. Vor allem ältere Herren rennen nicht. Der Vater rennt ihm entgegen mit seinem teuren, edlen Gewand und schließt seinen Sohn in die Arme. Obwohl der Sohn so ähnlich riecht wie der, der von Blumen stand. Aber es kommt an dieser Stelle in der Geschichte ganz anders. Denn es läuft nicht das ab, was der Sohn sich gedacht hat. Der Sohn hat sich gedacht: Mein Vater wird mich nicht wieder aufnehmen. Es reicht mir, wenn ich bei ihm arbeite. Wenn ich also wieder etwas leiste. Selbst wenn er dadurch nicht viel Wertschätzung ausdrückt. Aber es läuft anders. Der Vater geht darauf überhaupt nicht ein. Sondern das, was du leistest, möglicherweise leisten kannst, ist mir völlig egal. Du bist wieder da. Das ist das Entscheidende. Und deswegen wird gefeiert. Ich glaube, der Vater in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, will nicht nur mit dem zurückgekehrten Sohn feiern. Jesus erzählt die Geschichten ja, um Menschen deutlich zu machen, wie Gott ist. Gott ist doch nicht der alte Opa oder irgendeine Idee, die Menschen sich vielleicht machen, sondern Gott ist, so sagt Jesus das, Gott ist wie ein Vater. Und der Vater ist der, der nicht nach Leistung guckt, sondern der Vater ist der, der Wertschätzung ausdrückt, der ein Interesse an seinen Menschen hat. Der Vater, von dem Jesus erzählt, Gott, von dem Jesus erzählt, wartet darauf, seinen Menschen seine Liebe zu schenken und nicht von ihm irgendeine Leistung abzufordern. Er möchte ihm gerne sagen: Schön, dass du da bist. Toll, dass du gekommen bist. Nicht nur heute Abend, sondern toll, dass du gekommen bist zu mir, sagt Gott. So ist Gott, möchte Jesus in diesem Gleichnis sagen. Oder Martin Luther drückt es so aus: Gott ist wie ein glühender Backofen voller Liebe. Hier könnte die Geschichte eigentlich aufhören. Aber sie hört nicht auf. Jesus erzählt sie weiter. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat: Komm, freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: Wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Prostituierten durchgebracht und alles verprasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Schiete, die Geschichte hätte so schön enden können. Warum taucht dieser ältere Sohn auf? Der hat doch da eigentlich nichts mehr zu suchen. Es wäre so schön. Der macht das alles kaputt.
dieser ältere Sohn,
doch die tragische Gestalt in der Geschichte. Das ist ein Mensch der Leistungsgesellschaft. Die ganze Zeit habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich gemacht. Ich habe mir den aufgerissen und habe gearbeitet und studiert und gemacht und Fortbildung gemacht und mich qualifiziert und auf die Arbeitszeit geguckt und am Wochenende gearbeitet, am Samstag sowieso und vielleicht auch am Sonntag. Und über den zweiten Weihnachtsfeiertag konnte man ja auch schon mit mir reden. Alles das habe ich gemacht. Und was habe ich jetzt davon? Ich glaube, das ist eine Frage, die ganz viele stellen. Was habe ich jetzt davon? Die ganze Zeit habe ich mich für dich geschunden. Die ganze Zeit habe ich mir den Arsch aufgerissen. Was habe ich jetzt davon? Einen kaputten Rücken oder einen Herzinfarkt? Oder keine Freunde mehr oder keine Zeit mehr? Oder Depressionen oder ich weiß nicht was? Oder einfach eben nur noch Arbeit, aber auch nicht mehr als Arbeit. Die ganze Zeit habe ich mich abgerackert. Was habe ich jetzt davon? Das ist die Frage der Leistungsgesellschaft. Die ganze Zeit habe ich mich angestrengt. Was habe ich jetzt davon? Ich hoffe und wünsche sehr, dass ihr es nicht sagen müsst. So bitter, wie der ältere Mann in der Geschichte. Was habe ich jetzt davon? Ich wünsche euch sehr, dass euer Leben gelingt. Dass ihr ein Leben führen könnt, bei dem ihr sagen könnt, das macht mir Spaß. Ich lebe gerne. Ich leiste auch gerne etwas, weil ich mich daran verwirklichen kann. Es gibt Menschen, die mir Wertschätzung entgegenbringen. Das wünsche ich euch von Herzen. Nichts lieber als das. Die ganze Zeit habe ich mich abgerackert. Vielleicht sagen, dass auch manche, die Christen sind, die an Gott glauben, Gott gegenüber. Gott, die ganze Zeit habe ich mich für dich abgerackert. Vielleicht in so einer Hochschulgruppe, vielleicht in der Gemeinde. Und jetzt habe ich die Prüfung versucht. Weil ich so viel Kindergottesdienst gemacht habe, vielleicht. Oder so was ähnliches. Gott, die ganze Zeit habe ich mich im Kirchenvorstand engagiert und jetzt bin ich Ende 30 und immer noch verheiratet. Oder was auch immer. Also wir haben einen komischen, kuriosen Ideen dann. Oder vielleicht auch die, die in ihrem Leben bis jetzt noch gar nicht so viel mit Gott zu tun haben. Die sagen aber bei dem, was ich erlebt habe, nee Gott, mit dir nicht. Nach dem, was XY mir zugefügt hat an Verletzungen, mit dir nicht. Die ganze Zeit habe ich versucht, da irgendwas hinzubekommen. Und jetzt ist das so daneben gegangen. Nee, Gott, mit dir nicht. Die ganze Zeit habe ich mich abgerackert. Was habe ich jetzt davon? Die Frage der Leistungsgesellschaft. Was sagt der Vater in unserer Geschichte? Mein Sohn, sagt er zu dem Älteren. Du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war für uns tot, jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Ich finde, es ist ein unvergleichlicher Vater in dieser Geschichte. Ein unvergleichlicher Vater, der beiden Söhnen gegenüber ausdrückt, ihr seid mir etwas wert. Und wenn ich ein Bild malen sollte, wie diese Geschichte am Ende ausgeht, was da für eine Szene am Ende ist, dann ist es ein Vater, der beide Söhne in den Armen hat. Einen links, einen rechts vielleicht. Beide. Auf der einen Seite den Leistungsmenschen, der dachte, er würde sich abhackern und arbeiten und dadurch irgendwie vermittelt bekommen, du bist nicht wertvoll. Unbedingt. Und der andere, der ausgebrochen ist, der Revoluzzer, der sich schön gemacht hat. Beide liebt der Vater. Nicht, ich leiste, also bin ich, sondern ich werde geliebt, also bin ich. Was wäre das für eine Perspektive für unser Leben? Ich werde geliebt. Also bin ich. Und ich kann lieben, also ist auch der andere. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn mehr Menschen das leben würden, wenn mehr Menschen ihr Leben gestalten würden in Abhängigkeit von Gott, von dem sie das ja erfahren, von dem sie das mitbekommen, was es heißt, wertgeschätzt zu sein, geliebt zu sein, ohne Leistung. Da, glaube ich, das Gefühl, könnte einiges anders werden. Der Vater feiert am Ende mit beiden, weil ihm beide Söhne wichtig sind, weil er beide liebt. Es wird eine große Feier, das finde ich toll. In der Bibel wird viel gefeiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott feiert. Gott ist nicht der weit weg ist, sondern Gott feiert ein Riesenfest. Und für dich, das macht auch noch Platz. Weil du für ihn so unendlich wertvoll bist, unabhängig von deiner Leistung. Niemand muss suchen.
Applaus